Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Und die Aufnahme? Ja, von meiner Seite her noch einmal ganz herzlich willkommen hier im Gottesdienst, zu Hause, an den Bildschirmen oder auch später bei der Aufzeichnung über ein Beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du der allmächtige Gott, unser Vater bist, dass wir deine Kinder heißen dürfen und wir sind es auch. Wir danken dir, Vater, dass wir Gemeinschaft haben dürfen im Heiligen Geist durch das Band deiner Liebe, die in unserem Herzen ist. Und jetzt bitten wir um deine Gnade für diesen Gottesdienst, für diese Botschaft, dass du am Adnan und mir Weisheit gibst, dein Wort richtig auszuteilen und dass du unsere Herzen öffnest, um es richtig zu empfangen, dass es Geist und Leben ist. Amen. So, das Thema heute ist ein Thema, das dich und mich persönlich betrifft. Ein Thema, das ganz, ganz praktisch ist für den Alltag. Wie gehst du mit deinen Trieben um? Wir schauen uns zunächst einmal das Menschenbild aus menschlicher Sicht an. Was erkennt der Mensch in diesem Wesen Mensch? Dann das Menschenbild aus Gottes Sicht. Wie sieht Gott den Menschen? Schließlich wird uns der Adnan die Triebe des Körpers vorstellen. Was sind die Triebe des Körpers? Und wird uns zeigen, wie wir damit umgehen können, aus Gottes Perspektive, aus Gottes Kraft. Ansonsten sind wir unseren Trieben ausgeliefert. Das können wir gleich vorwegnehmen. Ohne den Geist Gottes, ohne die Kraft, die Gott uns schenkt, sind wir unseren Trieben ausgeliefert. Du hast keine Chance. Und ich habe dann gestern einmal ein bisschen im Internet kurz recherchiert, wie sehen die Menschen den Menschen? Ich habe eine Internetpublikation für allgemeine und integrative Psychotherapie von dem Diplompsychologen Dr. Phil Rudolf Sponsel aus Erlangen. Und er sagt, und das ist eigentlich Land auf, Land ab, weltweit auch anerkannt, nach unserem Menschenbild, also nach dem Bild der Menschen, nach unserem Menschenbild gibt es keine guten oder schlechten Menschen, sondern alle Menschen sind mehr oder weniger zum Guten wie zum Schlechten befähigt. Die allermeisten Menschen unterscheiden sich nur graduell, also nur ganz, ganz wenig. Die Menschen sind alle gleich in ihrem Handeln, nur graduell, ganz wenig, nicht grundsätzlich. Der Mensch, aus menschlicher Perspektive. Aus göttlicher Perspektive entscheiden wir uns elementar. Wir haben ein neues Wesen, den neuen Menschen angezogen. Aber aus menschlicher Sicht sagt die Weisheit dieser Welt, die Menschen unterscheiden sich nur ganz graduell, nicht grundsätzlich. Und wir sind nahezu alle potenzielle Verbrecher, Mörder, Betrüger, Erpresser, Nötiger, Lügner, Amigos, und mehr oder weniger ungerecht, bestechlich oder korrupt. Was für ein schreckliches Bild der Wahrheit. Es ist so. Wir könnten jetzt, wenn wir die Zeit hätten, nachblättern in der Heiligen Schrift, wo Gott uns genau das bestätigt, dass das nämlich die Werke des Fleisches sind. Galater 5 kannst du selber nachlesen. Oder 2. Timotheus und so weiter. Aber natürlich nicht nur das. Die allermeisten von uns sind auch potenzielle Helfer, Freunde, Kameraden, ehrlich, mutig, gerecht, fair, anständig und solidarisch. Je nachdem, in welcher Situation wir uns befinden und was unsere aktuellen Ziele sind. Das sagt er uns im nächsten Vers, was wir jeweils sind, nicht grundsätzlich, was wir jeweils sind, hängt ganz davon ab, welche Ziele und Zwecke wir verfolgen, mit wem wir es zu tun haben, in welcher Situation wir sind, womit wir rechnen müssen, wie wir die Lage und Rahmenbedingungen einschätzen. Also wenn es darum geht, dass wir unsere egoistischen Ziele durchsetzen, auf unserem Weg zur Selbstverwirklichung, dann krachen die Ellbogen, wenn es nötig ist. Wenn wir was erwarten vom anderen, ja, dann sind wir halt freundlich zu ihm. Aber ansonsten, wenn es notwendig ist, krachen die Ellbogen. Die Marxisten und Kommunisten, ich möchte nur diese beiden Gruppen hier kurz, das ginge noch weiter. Ja, was sagen alle anderen Sekten? Die Marxisten und Kommunisten liegen falsch, wenn sie glauben und verkünden, nur die Verhältnisse machten den Menschen schlecht. Klar, demnach hätte man nur die Verhältnisse ändern müssen und schon wäre ein guter Mensch entstanden. Die allerschlimmsten waren die Kommunisten. Die Idee war super. Die kommunistische, marxistische Idee, die war genial. Nur der Mensch ist von Grund auf schlecht und darum funktioniert so eine geniale Idee nicht. Ja? Du kannst eine geniale Idee entwickeln und kannst sagen, mit dieser Methode lernen wir den Schweinen das Fliegen. Aber du wirst versagen. Die Idee ist vielleicht gut, aber du wirst versagen. Und so ist es hier. Der Kommunismus hat versagt und der Marxist hat auch versagt. Die Hinduisten versagen. Die Shintoisten, Buddhisten, New Ager, sie alle verzweifeln und versagen an dem Wesen des Menschen. Warum das so ist, das werden wir gleich sehen. Hier habe ich einen Menschen dargestellt, der sich eine Frage stellt. Woraus besteht unser Körper? Weil Adnan wird ja gleich über unseren Körper reden und die Triebe, die dort involviert sind. Wir sehen, dass unser Körper, sagen die Wissenschaftler, zu 68% aus Wasser besteht. Zu 20% aus Kohlenstoff, zu 6% aus Sauerstoff, zu 2% aus Stickstoff und 4% sind Aschebestandteile. Also ganz aus chemischer Sicht betrachtet macht es den Körper aus. Ich meine, wir wissen ja, Gott hat den Menschen aus Staub gebildet, aus Erde gebildet. Die chemischen Bestandteile haben einen Wert von etwa 10 Euro. Aus dem, was der Körper, was den Körper ausmacht. Also somit wissen wir mal, was wir von unserem Körper zu halten haben. Ich hoffe, du hast genügend Humor, um das entsprechend aufzunehmen. So, jetzt schauen wir uns einmal den Abraham Maslow, ein US-amerikanischer Psychologe und Sozialforscher, was der sagt aus menschlicher Sicht, und das ist eigentlich weltweit anerkannt, diese Maslow'sche Bedürfnispyramide kennst du aus der Schule, ich auch, die kennt eigentlich jeder. Und Maslow sagt, zunächst einmal hast du physiologische Grundbedürfnisse, Essen, Trinken, Schlafen, Sex, Kleidung. Bevor diese physiologischen Grundbedürfnisse nicht befriedigt sind, interessiert den Menschen nichts anderes. Stell dir mal vor, du stürzt mit einem Flugzeug ab, überlebst und marschierst 3 Tage durch die Wüste und dann siehst du am Horizont eine Dings auftauchen. Wie sagt man da? Eine Oase, eine Oase. Jetzt kommt die Oase. Jetzt bist du an der Oase, am Eingang. Und was hast du für einen Wunsch? Was hast du für einen Wunsch? Trinken. Aber da ist jetzt einer, ein Geschäftsmann, der hat gehört, dass ein Flugzeug abstürzt. Die haben alle überlebt. Jetzt erwittert er das Geschäft seines Lebens. Das ist am Eingang der Oase, hat er in den letzten 3 Tagen einen Stand, einen Verkaufsstand aufgebaut mit Goldbarren. Und er sagt, ich mache das Gold so billig, da muss jeder kaufen. Und er sagt, der Goldbarren, das Kilo, für 100 Euro. Interessiert den, der jetzt da in die Oase kommt, dieses Angebot? Überhaupt nicht. Der hat nur einen Wunsch, Wasser. Wasser. Also, und so ist es, wenn unsere physiologischen Grundbedürfnisse nicht bedient sind, interessiert uns alles andere nicht. Aber wenn, dann kommen die nächsten Bedürfnisse und die nächsten. Das nächste ist, wenn er satt ist, wenn er ausgeschlafen hat, wenn er keinen Durst mehr hat, dann sehnt sich der Mensch nach Sicherheit, nach Geborgenheit, Schutz und Versorgung. Wenn er das befriedigt hat, dass er sagt, okay, ich bin satt, ausgeschlafen, habe keinen Durst mehr, ich bin in einem sicheren Umfeld, Jetzt kommt das nächste Bedürfnis. Die sozialen Bedürfnisse. Kontakt, Zugehörigkeit, Freundschaft, Liebe, Gemeinschaft. Der Mensch, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei, sagt Gott nach der Schöpfung. Also wir sehen, der Mensch braucht soziale Kontakte, zwischenmenschliche Beziehungen, Gemeinschaft. Der eine mehr, der andere weniger. Wenn das befriedigt ist, kommt der nächste Anspruch. Der Mensch ist nie zufrieden. Dann kommt die Wertschätzung, Selbstachtung, Ruf, Status, Prestige. Bei der Selbstachtung ist es so, dass viele ihr Gewissen gebrandmarkt haben, sodass es sich nicht mehr zu Wort meldet und wenn überhaupt noch nicht mehr zur Geltung kommt. Das heißt Macht, Einfluss, ja, das ist dann hier an der Stelle gefragt. Prestige. Und da werden Menschen vordergründig sorgfältig behandelt, aber eigentlich mittel- und langfristig manipuliert, gebraucht, um die eigenen Ziele zu erreichen. So, wenn der Mensch dieses Bedürfnis befriedigt hat, dass er Anerkennung hat, dass er einen guten Ruf hat, Wertschätzung, dann kommt die sogenannte Selbstverwirklichung aus menschlicher, sozialpsychologischer Sicht. Aber ein paar Jahre später kommt ein Professor Correll und sagt, ja, selbst wenn der Mensch auf dem Weg zur Selbstverwirklichung ist, so kommt dann das nächste Loch in seiner Seele. Er sehnt sich nach mehr, er sehnt sich nach Beantwortung der Frage, woher komme ich, wozu bin ich, wohin gehe ich. Er möchte den Sinn seines Lebens erkennen. Weil all diese Dinge hinterlassen in uns dieses Loch in unserer Seele, die Sehnsucht nach unserem Schöpfer. All diese Dinge, die die Welt erkennt und sagt, mit der Selbstverwirklichung, wenn das gelingt, dass die Menschen sich selbst verwirklichen können, dann haben wir die Königsdisziplin erreicht. Aber wir wissen selber, es führt ins Nirvana, es führt zu nichts, weil der Mensch nie zufrieden ist, solange er nicht seinen Schöpfer persönlich kennenlernt. Alles andere ist Haschen nach Wind, sagte Salomo. Jetzt schauen wir uns das Menschenbild aus Gottes Sicht an. Das war das Menschenbild kurz im Zeitraffer aus menschlicher Sicht. Da gäbe es vieles zu sagen, aber jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Wie sieht Gott den Menschen? Und da müssen wir ganz an den Anfang zurück. Gott hat den Menschen ursprünglich zu seinem Ebenbild geschaffen. Stell dir mal das vor. Hier ist der allmächtige Schöpfergott. Die herrlichste Majestät, die wir uns gar nicht vorstellen können. Und er schafft Menschen zu seinem Bild. 1. Mose 1, 26. Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, Vögel des Himmels, Vieh, über die ganze Erde, über alle kriechenden Tiere. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Gott hat den Menschen geschaffen, nach dem Bilde Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. 1. Mose 2, 7, da bildete Gott, der Herr, den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Also wir haben gerade die chemischen Bestandteile unseres Körpers, den Gott aus Staub gemacht hat, festgestellt. Aber jetzt kommt was Interessantes. Jetzt bläst Gott den Atem des Lebens, was ist es? Sein Geist, in dieses Gebilde und jetzt wird dieses Gebilde lebendig. Aber jetzt sehen wir hier auch, das ist interessant, dass der Mensch eine lebende Seele wird, das Herz des Menschen, das Zentrum, das er von Gott eingehaucht bekommen hat. Belebt jetzt diese chemische Substanz, jetzt lebt der Mensch. Natürlich ist der Mensch wesentlich komplexer als diese chemischen Bestandteile. Der Mensch ist das Komplexeste, was man sich vorstellen kann. Alleine das menschliche Gehirn, was Gott da an Schöpfungspotenzial hineingelegt hat. Der Mensch hat sich für seine Unabhängigkeit von Gott und damit für Satan als geistlichen Herrn entschieden. Wir alle kennen diese Geschichten, darum raffe ich das ganz kurz zusammen, nur um einen Überblick zu verschaffen, damit wir wissen, was ist da passiert? Wie sieht Gott den Menschen ursprünglich nach der Sünde und heute nach der Erlösung? Und dann wird uns der Adnan sagen, wie wir aufgrund der Erlösung jetzt mit unseren Trieben umgehen können. Dass wir nicht mehr Sklaven sind, sondern frei sind. Freie Menschen. 1. Mose 6, 5. Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Adam und Eva, das erste Ehepaar, bekommen zwei Söhne von Gott und der eine Bruder bringt den anderen um. Kain erschlägt den Abel. Das war dann das Ergebnis aus der Begegnung mit dem Vater der Lüge, mit dem Teufel. Der Mensch ist vollkommen verderbt durch die Sünde, von Gott getrennt und blöd in seinem Hirn und erkennt nicht mehr die Wirklichkeit. Und es reute den Herrn, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte. Und es bekümmerte ihn in sein Herz hinein. Gott war tief traurig, tief bekümmert, wie der Mensch, wie der Teufel den Menschen pervertiert hat. Und alles, was Gott in Herrlichkeit geschaffen hat, pervertiert der Teufel. Macht er kaputt. Die Erde aber war verdorben vor Gott und die Erde war erfüllt mit Gewalttat. Das ist die Wahrheit, Geschwister, über uns Menschen in unserem gefallenen Zustand. Das ist die Wahrheit. Der Humanismus ist eine Illusion. Und Gott sah die Erde, du musst nur mal das humanistische Manifest aus dem Jahr 1924 mal lesen. Da wird jegliche Gottheit abgelehnt. Also ganz eindeutig. Der Humanismus ist eine Irrlehre, alles, was darauf aufbaut. Und Gott sah die Erde und siehe, sie war verdorben, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verdorben auf Erden. Das ist die Situation im Zeitraffer. Wir lesen im Wort Gottes 1. Korinther 15, 45, so steht auch geschrieben, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele. Der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Und hier haben wir endgültig den Beweis, dass der Mensch ohne Neugeburt, ohne dass Gott seinen Geist wieder in den Menschen hineinlegt, nur zweifach ist. Er ist eine Seele, eine lebendige Seele und er hat einen Körper. Und jetzt, durch Jesus Christus, kommt der Geist Gottes wieder in diese Welt. Und durch das Opfer Jesu Christi kann Gott uns Menschen, uns verlorenen Menschen, wenn wir das Gnadenangebot annehmen, seinen Geist wiedergeben. Und jetzt ist der Mensch immer noch eine lebendige Seele, wohnt in einem Körper, aber jetzt hat er Gottes Geist. Und das ist das Erbe, das uns Gott jetzt schon gegeben hat, die Anzahlung sozusagen auf unser himmlisches Erbe. Also wir sehen hier den Unterschied, der Mensch ohne den Geist Gottes ist nur zweiteilig. Er hat eine Seele, die ganz und gar verderbt ist, und einen Körper. Und den Geist, das ist der Geist Christi. Und dann geht es darum, dass der Mensch, da ist irgendwas abzuschalten. Da. Also, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele. Der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Der letzte Adam ist Jesus Christus. Aber das Geistliche ist nicht zuerst, sondern das Natürliche, danach das Geistliche. Und Gott sagt uns, dass das Natürliche sterben muss, damit das Geistliche Besitz ergreifen kann, damit das Geistliche entstehen kann. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, kann es keine Frucht bringen. Der erste Mensch ist von der Erde, irdisch, der zweite Mensch vom Himmel. Alles, was diesen zweiten Menschen nicht empfangen hat, ist irdisch. Egal wie kultiviert dieser Mensch auch sein mag, er ist irdisch. Wie der Irdische, so sind auch die Irdischen. So wie Adam in seinem gefallenen Zustand, so sind alle Menschen ohne Christi Geist. Und wie der Himmlische, so sind auch die Himmlischen. Darum heißt es ja, dass wir in seiner Herrlichkeit teilhaben werden. Werden wir gleich noch sehen. 1. Korinther 15, 49. Und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben. Wir waren ein Sünder von Natur. Wir sind geboren worden als Sünder. Und darum sündigen wir. Wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Heute nicht. Heute tragen wir das Bild des Himmlischen nicht, aber das Irdische bringen wir unter die Herrschaft des Himmlischen. Heute schon. Und dann leben wir heute schon, wie wir einmal leben sollten und werden. Solange wir in diesem Fleisch sind, haben immer noch die Triebe und Begierden ihre Wirkung. Und wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so lügen wir. Aber wenn wir sündigen und bekennen unsere Sünde, so ist er treu und gerecht. Keiner von uns, das ist eine Irrlehre gewesen, die so vor 200 Jahren war, bei den Wesleyanern und so weiter, die gesagt haben, ein durchgeheiligtes Leben. Und da ist auch dann diese zweite Erfahrung mit dem Heiligen Geist entstanden. Durchgeheiligt, die waren in diesem Wahn verfallen, dass der Mensch durch eine zweite Erfahrung mit der Erfüllung des Heiligen Geistes vollkommen durchgeheiligt ist und nie mehr sündigt. Und da ist die Irrlehre der Pfingstler und Charismatiker entstanden, auf diesem Boden. Dies aber sage ich, Brüder, Vers 50, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können, auch die Vergänglichkeit nicht die Unvergänglichkeit erbt. Wenn aber dieses Vergängliche Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, verschlungen ist der Tod in Sieg. Also diejenigen, die bevor Christus uns holt, gestorben sind, dieses Sterbliche, die werden auferstehen und Unsterblichkeit anziehen. Und diejenigen, die leben, wenn der Herr kommt, da wird dieses Vergängliche, das ja noch nicht gestorben ist, Unvergänglichkeit anziehen. Der Herr wird uns verwandeln. Aber Paulus sagt ganz klar, macht euch keine Sorgen, wir kommen denen, die in Christus verstorben sind, nicht zuvor. Sondern wenn der Herr kommt, werden die Toten auferstehen in Christus, die in Christus verstorben sind. Und wir, die übrig gebliebenen sind, werden verwandelt werden. Und dann werden wir entrückt dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei ihm sein in Ewigkeit. Und Vers 55, wo ist, o Tod, dein Stachel? Wo ist, o Tod, dein Stachel? Wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Und die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Wenn du die Straßenverkehrsordnung nicht kennst und bei Rot über die Ampel fährst, hast du kein schlechtes Gewissen. Wenn du aber mit der Straßenverkehrsordnung konfrontiert wirst, wo es heißt, bei Rot darfst du nicht fahren, musst du stehen bleiben, dann weißt du genau, du hast das Gesetz übertreten. Bevor das Gesetz da war, wussten die Menschen nicht, dass sie das Gesetz übertreten haben, dass sie gesündigt haben. Verstehen wir, Geschwister? Die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Das Gesetz, sagt der Paulus, der Sünde hat das Gesetz benutzt und hat mich betrogen. Aber das würde jetzt zu weit führen. Psalm 53, 4, alle sind abgewichen. Sie sind alle verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Paulus sagt, bleibt uns denn nichts? Nein, gar nichts. Es bleibt uns nichts. Wir sind alle verdorben. Kolosser 3, 1, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zu Rechten Gottes. Wenn du das Himmlische angezogen hast, wenn du auferstanden bist zu einem neuen Leben, dann trachte doch nach oben, wo deine Heimat ist, wo dein Bürgerrecht ist, nicht nach dem, was in der Welt ist. Sinn auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben. Ja, aber ich lebe doch noch, ja. Aber du hast deine alte Natur mit Christus gekreuzigt. Und jetzt, aus der Kraft der Auferstehung, lebst du in einem neuen Leben. Und diese Kraft gibt dir Gott, die Auferstehungskraft, die in dir ist, jetzt durch den Geist Christi. Wenn der Christus euer Leben geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Heute ist unser Leben, unser himmlisches Leben, verborgen. Verborgen. Wir haben den gleichen Leib wie alle Menschen. Aber wenn Christus unser Leben geoffenbart wird, werden wir auch mit ihm geoffenbart in Herrlichkeit. Tötet nun eure Glieder, Kolosser 3, 5, die auf der Erde sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist. Da gibt es nichts zu reparieren, da gibt es auch nichts zu überdecken. Wir müssen diese Glieder töten, die müssen ans Kreuz und dann haben wir die Kraft. Das Kreuz ist unsere Kraft, weil dort die Auferstehung die Konsequenz ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams, unter denen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Wir alle haben in diesen Dingen gelebt. Wir alle sind nicht besser. aber wir haben die Gnade Gottes empfangen. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden. Also belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen habt und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Jeden Tag, wenn wir gottgemäß leben, wenn wir aus seiner Kraft leben, wenn wir, wie der Adnan bei der Begrüßung gesagt hat, uns selbst verleugnen, nicht mein Wille geschehe, deiner geschehe. Jeden Tag erneuert uns Gott in das Ebenbild unseres Herrn Jesus Christus. Was sind die Triebe des Körpers? Adnan, bitteschön.
Vielen Dank, Reinhold. Wir fahren jetzt fort mit diesem Thema. Es ist wichtig, diese Übersicht zu haben, vor Augen zu halten. Der Körper, da stecken die Triebe alle drin. Dann haben wir die Seele. Da hat Gott sein Odem in den Menschen, der aus Erde gemacht wurde, hineingehaucht. Ist eine lebendige Seele geworden. Und dann diejenigen, die berufen und auserwählt sind, können aufgrund des Glaubens vom Neuen geboren werden und haben den Geist Gottes. Jetzt sind wir Kinder Gottes. Wir sind dreiteilig. Wir haben unseren Körper, wir haben unsere Seele und wir haben den Geist Gottes. Sowohl unsere Seele als auch der Geist Gottes, Geist der Kindschaft, der in uns ist, ist etwas Persönliches. Das ist eine persönliche Identität. Gott hat die Menschen zu einer lebendigen Seele gemacht. Die sind aber keine Klone, die alle gleich sind. Jeder Mensch ist einzigartig. Und so auch jeder neugeborene Mensch ist auch einzigartig. Aber wir als Kinder Gottes haben wir immer noch den alten Menschen, der aus der Erde gemacht wurde, mit diesen Trieben, die da drin sind. Wie gehen wir damit um? Dieser alte Mensch hat die Rebellion in sich. Kann sündigen, hat gesündigt. Wir haben es gesehen beim ersten Sündenfall. Der Mensch ist abgefallen. Und mit der Geburt, ich sage, meine Mutter hat mich mit der Sünde geboren. Mit der Geburt sind wir schon Sünder. Die Sünde wohnt in unserem Fleisch. Wir haben ein sündiges Fleisch. Wir sind aber zugleich Kinder Gottes. Wir sind also in einem Spannungsfeld. Und wir sind bewusst auch in diesem Spannungsfeld. Warum? Damit unsere Seele, unser Charakter immer Jesus Christus ähnlicher wird. Das ist eine Phase, die wir hier auf der Erde haben, wo unsere Seele, unser Charakter, unser gesamtes Wesen immer Jesus ähnlicher wird. Ohne diese Spannung, ohne diese Herausforderung kann kein Wachstum entstehen. Ohne Angriff kann kein Widerstand entstehen. Gott lässt die Angriffe zu, damit ein Widerstand entsteht, damit wir immer stärker verwurzelter werden in Christus. Was sind die Triebe des Körpers? Wir haben in der Pyramide gesehen die verschiedensten Bedürfnisse des Menschen. Und wenn der Mensch sagt, ich brauche das Bedürfnis, ich bedarf, oder ich brauche das, also ich will es auch. Er braucht Wasser, er will Wasser trinken. Und alles, was wir brauchen, wollen wir es haben. Koste, was es wolle. Da erzählen die Geschichtsbücher über viele, viele Völker und Menschen, die sich gegenseitig bei Hungersnöten gefressen haben. Da gibt es keine Ethik, keine Moral mehr. Sie brauchen was zum Essen, dann haben sie ihre Nachbarn gefressen, nicht mehr gegessen. Bei den körperlichen Trieben geht es immer um das Ich. Mich, mir, meins. Ich brauche es, ich will es. Darum geht's. Bei den Trieben geht's nicht um meinen Nachbar, um meinen Bruder, um meinen Vater, um mein Kind. Es geht immer um mich. Und wenn es um mein Kind geht, dann geht es nur, weil das mein Kind ist. Sonst interessiert mich das nicht. Und wenn mich ein anderes Kind interessiert, nur weil das mein Nachbarskind ist. Es muss irgendwas mit mir zu tun haben. Wir sehen auch in den Nachrichten heute von vielen, vielen Gräueltaten tagtäglich, berührt die Gesellschaft kaum noch. Passiert was in unserem Ort, dann schreien sie alle auf einmal auf. Um Gottes Willen, wie können wir das verhindern? Es geht immer um mich. Die Gesetzmäßigkeit der körperlichen Triebe ist das Lustprinzip, ja, die Lust des Fleisches. Will. Ich will, ich will, ich will. Zu den körperlichen Trieben zählen die Bedürfnisse. Die haben wir in der Pyramide gesehen. Wir wollen sie nicht alle behandeln heute, weil sie alle gleich sind. Es ist völlig egal, völlig gleich, um welchen Trieb es geht. Wir sollen nur verstehen, dass das alles, was wir wollen, als alter Mensch, also die alte Natur, das sind die Triebe. Man kann sie natürlich immer schön anmalen und schöne Ausdrücke verleihen und schönen Namen geben. Aber die bleiben Triebe, die von sich aus sündig sind. Das sind Bedürfnisse wie zum Beispiel Essen, Trinken, Ruhe, Sexualität, Anerkennung und Sicherheit. Die zählen schon zu den Bedürfnissen, die relativ unten stehen, die häufig tagtäglich uns begleiten. Die Welt handelt nach den körperlichen Trieben. Wenn wir immer von dem Begriff Welt in der Heiligen Schrift lesen und diesen Ausdruck benutzt, unser Herr Jesus Christus und haben auch seine Apostel benutzt. Die Welt, die Welt, die Welt. Was ist damit gemeint? Die Welt, die ausschließlich nach diesen Trieben handelt. Das ist die Welt. Die Triebe haben wir auch. Aber da werden wir den Unterschied sehen. Was ist der Unterschied zwischen der Welt und uns? Die Welt handelt nur nach diesen Trieben. Und die Kinder Gottes sollen nicht nur nach diesen Trieben, überhaupt nicht nach diesen Trieben handeln. Die Triebe haben nicht die Oberhand in ihrem Verhalten und ihrem Handeln. 1. Johannes 2,16 lesen wir, denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, was das Fleisch will, die Augenlust und die Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Das ist, was die Welt kennzeichnet. Ich will das, ich will das, ich will das, ich will das. Das ist die Welt. Und da müssen wir aufpassen, wenn wir auf einmal das Gleiche sagen, denken oder tun. Ja, ich will das und ich will das nicht. Und das gefällt mir und das gefällt mir nicht. Dann tun wir das, genau das, was, wovor der Herr und seine Apostel gewarnt haben. Werdet nicht der Welt gleich. Die Welt sagt, ich will und ich will nicht und ich mag es nicht. Du hast nicht mehr zu wollen, dein Wille, bei der Begrüßung haben wir gesagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Wir haben festgestellt, dass unser Fleisch samt aller darin enthaltenen Triebe sündig ist. Gefallen, verdorben. Wir haben auch an dem Bibelabend die Frage kurz behandelt, aus menschlicher Sicht, ist der Mensch ein potenzieller Böser, Verbrecher, Lügner, Erpresser etc. und ein potenzieller Guter, Helfer und. War die Frage, ja, wie viel Prozent steckt hier drin in uns? Braucht man nicht über die Prozente zu reden. Warum? Eine einzige Sünde verdient den Tod. Wenn du 99,99% gut bist und nur 0,001% schlecht ist, hast du den Tod verdient. Eine Sünde reicht. Deshalb können wir nicht aus eigener Kraft uns gerecht machen und uns selbst retten. Wir brauchen die Gerechtigkeit Gottes. Der Apostel Paulus bezeichnet sein Leib als Todesleib. Schon ein heftiger Ausdruck. Er hat einen Leib, ist zwar lebendig, trotzdem Todesleib. Warum? Weil dieser Leib jedem den Tod bringt. Weil dieser Leib verdorben und gefallen ist und sündig ist und somit automatisch auch den Tod bringt. Weil dieser Leib von sich aus nur die Sünde hervorbringen kann, was schlussendlich zum Tode führt. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Somit sind wir in der Tat von Geburt an elende Menschen. Was für ein grausamer Zustand, hat Reinhold auch nach der Vorstellung dieser Pyramide festgestellt oder nach dieser Beschreibung von dem einen Philosophen. Die Menschheit hat es auch erkannt, was alles an Schlechtigkeiten in den Menschen steckt. Das ist ein grausamer Zustand. Das beschreibt uns die Heilige Schrift. Und entsprechend hat der Apostel Paulus diesen Zustand seines Fleisches ohne Gott, in dem die Sünde innewohnt, beschrieben und konstatiert Folgendes. In Römer 7,24 sagt er, nachdem er das festgestellt hat, dass er ein Todesleib hat und nicht nur von sich aus nur Schlechtes hervorbringt, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Der Mensch ist allein betrachtet elend, aussichtslos. Paulus sagt anschließend, dass er Gott dafür dankt, dass er, Gott, uns in seiner Liebe, in seinem Sohn Jesus Christus, durch den Glauben neu gezeugt und seinen Geist der Kindschaft gegeben hat, sodass wir nun mit unserer himmlischen Gesinnung, unser Fleisch mit seinen Lüsten unter die Herrschaft Gottes stellen und somit dem Gesetz Gottes dienen können und nicht mehr den Begierden, ja den Trieben des Fleisches nachgehen müssen. Die Welt muss den Trieben nachgehen. Wir, die den Geist Gottes haben, müssen das nicht mehr. Wer hat uns das gegeben? Gott, der Vater. Deshalb dankt der Apostel Paulus Gott, dass er das nicht mehr muss. Ansonsten sind wir alle elende Menschen. In Römer 7,25 fährt der Apostel Paulus fort und sagt, ich danke Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn, so diene ich selbst nun mit der Gesinnung dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Im Brief an die Galater schreibt Paulus, ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lüste des Fleisches nicht mehr vollbringen. Die Lüste des Fleisches sind da. Die kann man nicht einfach wegdiskutieren. Auch bei uns als Kinder Gottes. Aber wie können wir sie in Schach halten, kontrollieren, indem wir im Geist wandeln? Indem der Geist über die Triebe regiert und nicht die Triebe über uns regieren. Beide streiten miteinander. Der Geist Gottes und das Fleisch. Denn das Fleisch gelüstet wieder den Geist und der Geist wieder das Fleisch. Dieselben sind wiedereinander, dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Wenn der Geist in uns regiert, dann sind wir nicht mehr unter dem Gesetz. Warum? Weil wir in Christus gerecht sind. Wenn wir aber, wenn in uns nicht der Geist regiert, sondern das Fleisch, dann haben wir die Gerechtigkeit Gottes nicht mehr. Es sei denn, wir tun wieder Buße und wandeln wieder im Geist. Die Triebe befinden sich in unserem Fleisch. Solange wir in diesem sündigen Fleisch leben, können wir uns dieser Triebe nicht entledigen. Man kann nicht sagen, naja, wie kriege ich die Triebe weg? Nein, nein, die bleiben da. Warum? Damit du wächst. Die Triebe bleiben da, damit du wächst. Die Triebe will die Oberhand haben. Und da musst du immer stärker dagegen kämpfen, dass sie unter die Herrschaft des Geistes, der Kindschaft, des Geistes Gottes kommen. Du musst wachsen. Ohne Triebe. Ohne Triebe heißt ohne Herausforderung, ohne Angriff. Da gibt es keinen Widerstand. Die Widerstandsfähigkeit kann nur durch Angriffe von außen entstehen. Allerdings können und müssen wir sie bezwingen, die Triebe, die in unserem Körper sind, weil wir eine neue Natur haben und die Sünde keine Macht mehr über uns hat. Ohne den Geist Gottes sind wir nicht in der Lage, die Triebe zu bezwingen. Wir können sie kultivieren, wie wir zu Beginn gehört haben, graduell verbessern. Ein bisschen weniger morden, ein bisschen weniger stehlen, ein bisschen weniger erpressen, ein bisschen weniger, ein bisschen mehr gut Mensch sein. Nur graduell. Aber durch den Geist Gottes, der vollkommen ist, sind wir in der Lage, vollkommenes Leben zu führen. Wir müssen nicht mehr sündigen, weil wir durch das Wort Gottes neu geschaffen sind, gereinigt durch das Wasserbad des Wortes und mit dem Heiligen Geist versiegelt sind. Römer 6,12: So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Die Sünde in unserem Fleisch ist da, aber wir müssen nicht mehr dieser Sünde gehorchen, weil wir die Sünde überwunden haben durch den Geist Gottes. Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit. Der Apostel Paulus schreibt an die Kinder Gottes. Das heißt, die können trotzdem, obwohl sie den Geist Gottes haben, sündigen und ihren Trieben nachgehen, den Begierden des Fleisches nachgehen und nachgeben. Sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten, und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Unser Fleisch, unser Körper mit seinen Trieben soll genutzt werden als Werkzeug der Gerechtigkeit. Da regiert der Geist und er wird das Fleisch, den Körper, den Leib entsprechend steuern und überlässt nicht das Steuer dem Leib und seinen Trieben. Deshalb heißt es, der vernünftige Gottesdienst ist, dass wir unser Leib als Gott wohlgefälliges Opfer darbringen. Wir werden nicht unseren Leib physisch töten, sondern bezwingen. Tötet eure Glieder, ist gemeint, bezwingt sie. Sie haben nichts zu sagen, sie haben zu gehorchen und nicht ihr euren Trieben gehorchen. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht mehr unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Also wie sollen wir nun mit den Trieben unseres sündigen Fleisches umgehen? Wir haben es gelesen, verstanden. Die Triebe haben nicht zu herrschen. Die Triebe können wir nicht wegschneiden. Die können wir nicht wegschneiden. All das Verlangen nach Essen und Trinken und Sexualität und Macht und Sicherheit und, die werden da bleiben. Wir würden uns selbst belügen, wenn wir sagen, die haben wir weggebracht. Die können wir nicht wegdiskutieren, die werden bleiben. Aber wie gehen wir damit um? Indem wir sie unter die Herrschaft des Geistes Gottes stellen und sie als Werkzeug der Gerechtigkeit benutzen. Aha, also diese Triebe können auch als Werkzeug der Gerechtigkeit benutzt werden. Auf einmal sind sie nicht ein Werkzeug der Ungerechtigkeit, sondern ein Werkzeug der Gerechtigkeit. Du musst deine Triebe nicht mehr hassen, wenn du sie regierst. Wenn du als neugeborener Mensch, wenn dein Geist der Kindschaft, dein Geist, was du von Gott bekommen hast, diese Triebe beherrscht und regiert, dann ist es nicht mehr schlimm, dass du essen musst. Aber es ist schlimm, wenn du deinen Bruder frisst, weil du Hunger hast. Der Geist Gottes sagt nein. Dein Leben ist in Gottes Hand. Paulus sagt, wenn ich lebe, lebe ich für Jesus. Wenn ich sterbe, sterbe ich für Jesus. Also wenn ich lebe oder sterbe, bin ich für ihn. Du hast keine Angst mehr um deine Selbsterhaltung, um deine Sicherheit. Unterlassen wir dies, also dass unsere Triebe über uns herrschen und nicht andersrum, wir sollen über sie herrschen, unterlassen wir, dass unser Geist der Kindschaft über die Triebe herrscht, so wandeln wir nicht mehr im Geist, sondern im Fleisch. Diese Warnung lesen wir von der ersten Zeile bis zur letzten Zeile in der Heiligen Schrift. Diese Warnung. Wandelt im Geist. Heute haben wir auch in dem Lobpreis von Susanne gehört. Wandelt im Geist. Diese Aufforderung ist nur an die Kinder Gottes, die den Geist Gottes haben. Sonst braucht man nicht zu sagen, wandelt im Geist. Die haben den Geist Gottes nicht. Wir haben auch vorhin von Reinhard gehört, der Mensch ist zweiteilig. Das ist ein Stück Erde und dann die Seele, der Orden Gottes. Das ist, was den Menschen ausmacht. Ansonsten haben wir gesehen, aus heutiger Sicht ist der Mensch ohne diesen Orden nur 10 Euro wert. Da ist ja nichts drin. Und das ist bei der Anschaffung. Ansonsten kostet Entsorgungsgebühr. Unterlassen wir dies, so wandeln wir nicht mehr im Geist, sondern im Fleisch. Dann werden wir nicht die gute Frucht, wenn wir im Fleisch wandeln, wenn die Triebe über uns herrschen, werden wir nicht die gute Frucht des Geistes, sondern die böse Frucht. Ja, die Werke des Fleisches vollbringen. Das können wir sofort erkennen als Kinder Gottes an der Frucht, die wir vollbringen. Ob wir im Fleisch wandeln oder im Geist wandeln. Das hat uns auch der Herr gesagt. Sie werden euch an eurer Frucht erkennen. Wir können viel erzählen. Feigenbaum kann erzählen, ich bin Feigenbaum, aber wer nur Dorn liefert, ist kein Feigenbaum. Stattdessen werden wir fressen. Ja, nicht unbedingt jetzt den Nachbar, weil wir keinen Hungersnot haben. Oder die Kannibalen, der eine mit seinem Sohn hat mal Reinhold mal die Geschichte erzählt, im Wald auf der Suche nach Opfer, weil sie lange nichts gegessen haben. Nein, brauchen wir nicht. Wir sind auch zivilisiert, Anführungszeichen. Aber Werke des Fleisches, wissen wir, Völlerei. Wir brauchen so viel, um satt zu werden. Aber dieser Trieb, immer mehr, ich will mehr. Dann fangen wir an zu fressen. So bezeichnet das die Schrift. Kein Essen mehr, sondern Fressen. Fresserei. Andere Übersetzung nennt das ein bisschen anders, sagt Völlerei. Statt trinken werden wir saufen. Andere Übersetzung sagt Trinkgelage. Wir brauchen natürlich was zum Trinken. Ja, aber dann stopp. Rein theoretisch brauchen wir nur Wasser. Saft. Gut, wenn das jetzt, sage ich mal, natürlich ist handgepresst ist, da könnte man sagen noch okay. Aber nur ein bisschen Farbe und Zucker, da fragt man sich eigentlich, oder Geschmacksverstärker da drin, da fragt man sich, ja, brauche ich das? Wenn das nicht schädlich ist, dann ist auch okay. Tut alles, was erbaulich ist. Aber wenn das schädlich ist, dann ist es eine Sauferei. Hirn ausgeschaltet und nur saufen. Geschweige davon von Alkoholkonsum ohne Ende. Dass man nicht mal in der Lage ist zu denken und dann wird erst recht nicht mehr der Geist in uns herrschen, sondern unser Triebe. Statt Ruhe zu haben, werden wir faul. Wir haben natürlich auch den Trieb, Ruhe zu haben. Bedürfnis, Ruhe zu haben. Man möchte seine Ruhe haben. Ich will meine Ruhe haben, sagt er. Das hören wir oft. Wie oft hören wir das? Von anderen und von uns selbst. Ich will meine Ruhe haben. Ich will nichts anderes außer meine Ruhe. Lasst mich in Ruhe. Das ist ein Bedürfnis. Und statt Ruhe werden wir faul. Man versteht es so, wenn ich jetzt nichts mehr tue, dann habe ich meine Ruhe. Es reimt sich zwar, aber stimmt nicht. Wenn ich nichts mehr tue, dann habe ich meine Ruhe. Bin noch nicht auch so direkt eingefallen. Matthäus 11, 29. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Also Ruhe haben in dem, was wir tun. Aha, ist was ganz anderes als nichts tun. Wenn ich nichts mehr tue, dann habe ich meine Ruhe. Nein, wenn ich sein Joch, Joch des Gehorsams, der Nachfolge auf mich nehme, dann habe ich meine Ruhe. Dann hat meine Seele ihre Ruhe. Oft wird der Vers davor alleine getrennt zitiert. Kommt her, die ihr mühselig und beladen seid, da werdet ihr Ruhe haben. Ja, und dann weiter. Kommt und legt euch hin und macht nichts mehr, da werdet ihr Ruhe haben. Nein, komm her und nimm mein Joch auf dich. Statt Sexualität nach göttlicher Ordnung gibt es Ehebruch, Hurerei, Unreinigkeit und Unzucht. Sexualität ist auch ein Bedürfnis, ist auch ein Trieb in den Menschen. Aber dafür haben wir auch die göttliche Ordnung. Genauso wie Essen und Trinken, göttliche Ordnung. Sehr gut beschrieben. Und das ist ein besonders gefährlicher Trieb, weil viele, viele, viele Propheten sogar sind dieser Sünde verfallen, weil sie ihrem Trieb nachgegangen sind. Die haben aber den Geist Gottes im Alten Bund nicht gehabt. Das ist ein gewaltiger Unterschied zu unserer heutigen Zeit. Und wenn wir diesen Trieb nicht unter die Herrschaft Gottes bringen, dann führt das automatisch zu Ehebruch, Hurerei, Unreinigkeit und Unzucht. Das ist, was uns der Apostel Paulus als Werke des Fleisches auch auflistet. Statt Anerkennung von Gott, Anerkennung ist auch ein Bedürfnis. Man möchte Anerkennung haben, beachtet werden. Bedürfnis. Aber statt Anerkennung von Gott würden wir die Anerkennung von Menschen suchen. Und dann wandeln wir im Fleisch wiederum. Nein, wir suchen nicht die Anerkennung von Menschen. Keinesfalls die Anerkennung von Gott. Und wenn Gott jemanden die Augen öffnet und er die Wahrheit sieht, dann danken wir auch Gott dafür. Aber wir handeln nicht, um die Anerkennung der Menschen zu haben. In Galater 1,10 lesen wir, rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich allerdings den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus. Das ist nicht so von ohne hier, was der Apostel Paulus hier schreibt. Sonst wäre ich nicht das Knecht des Christus. Knecht der Gerechtigkeit, sondern Knecht der Ungerechtigkeit. Da geht es nie darum, dass man sagt, naja, graduell, ein bisschen gut, ein bisschen schlecht. Nein. Suche ich die Anerkennung der Menschen, suche ich dem Menschen zu gefallen, dann wäre ich ein Knecht der Ungerechtigkeit. Wir haben vorhin auch gelesen, eure Glieder, eure Triebe sollen als Werkzeuge der Gerechtigkeit sein und nicht der Ungerechtigkeit. Hier sehen wir auch, das ist genauso ein Trieb der Suche nach Anerkennung, nach Gefallen den Menschen. Ich soll denen gefallen, damit sie sagen, mei, der ist gut. Dann wäre ich nicht der Knecht des Christus, sondern der Knecht des Satans, der Knecht der Ungerechtigkeit. Dazwischen gibt es nichts. Das ist der gewaltige Unterschied zwischen der Welt und Gott. Gott sagt, es gibt nur Licht und Finsternis. Es gibt einen Knecht der Gerechtigkeit und einen Knecht der Ungerechtigkeit. Die Welt sagt, na, das ist alles Schmarrn. Der eine ist mal ein bisschen besser und der andere ist ein bisschen schlechter. Statt unsere Sicherheit bei Gott durch unsere himmlische Gesinnung zu suchen, das ist auch ein Trieb in uns, ein Grundbedürfnis nach Sicherheit. Man möchte Sicherheit haben. Schon immer, von Anfang an. Ja, wo suche ich meine Sicherheit? Würden wir unsere Sicherheit durch die irdische Gesinnung im Mammon. Mammon, der Begriff, heißt in dem Urtext Sicherheit. Man sucht seine Sicherheit im Mammon. Und werden hiermit zu Feinden des Kreuzes. Suchen in irdischen Dingen unsere Sicherheit. Aber klar, wenn wir irdisch gesinnt sind, suchen wir auch unsere Sicherheit in irdischen Dingen. Wenn ich das habe und das habe und das habe und das habe und das habe, dann fühle ich mich sicher. So ein elender Mensch. All das, was du aufgelistet hast, kann von jetzt auf gleich weg sein. Du baust dein Haus auf dem Sand. Ja, wenn ich gesund bin, wenn ich Geld habe, wenn ich in einem sicheren Land lebe und. Kann alles von jetzt auf gleich vorbei sein. Das ist die größte Unsicherheit, was der Mensch sich anhäuft. Und dann sind die Menschen immer überrascht, dass alles trügerisch ist. Was vor 5 Minuten noch alles sicher schien, ist jetzt nicht mehr da. Matthäus 6,24 lesen wir, sagt der Herr, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Wir können nur einem von den beiden Herren dienen. Wenn wir einem dienen, dann herrscht er über uns, dann regiert er über uns. Und da müssen wir uns entscheiden. Und wir können uns nur in eine Richtung entscheiden, wenn wir treu bleiben wollen. Gott herrscht über uns und nicht der Mammon, nicht die irdischen Dinge, die uns eine trügerische Sicherheit vermitteln und uns im Endeffekt auch verführen wollen und uns von der Gemeinschaft mit dem Vater wegbringen wollen. Zum Schluss wollen wir die Ermahnung des Apostels Paulus verinnerlichen. an die Philipper 3, 18 lesen wir: Denn viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe und jetzt auch weinend sage. Er beschreibt den Zustand in den verschiedenen Gemeinden, was er gesehen hat, und deshalb weint er. Als Feinde des Kreuzes des Christus. Ihr Ende ist das Verderben. Sie handeln im Fleisch, sie gehen ihren Trieben nach. Sie sind irdisch gesinnt. Die himmlische Gesinnung hat keinen Platz mehr. Die Sehnsucht nach der himmlischen Heimat ist nicht da. Sie wollen hier bleiben. Sie setzen alles daran, dass sie ewig hier auf dieser Erde gesund bleiben und ewig leben. Keine Sehnsucht nach der himmlischen Heimat. Keine Sehnsucht nach der Gemeinschaft mit dem Vater, und zwar von Angesicht zu Angesicht. Ihr Ende ist das Verderben. Ihr Gott ist der Bauch. Es ist Symbol für alles Irdische. Sie rühmen sich ihrer Schande. Sie sind irdisch gesinnt. So wird konstatiert. Das sagt alles. Die irdische Gesinnung sagt alles aus. Alles, was irdisch ist, da hängt man dran. Und umso mehr sind wir herausgefordert, tagtäglich uns selbst zu verleugnen, unser Kreuz auf uns nehmen, ihm nachzufolgen. Wo ist er? Er sitzt jetzt im Himmel, zu Rechten Gottes, und wartet auf uns, dass wir den gleichen Weg durchmachen wie er, und dann werden wir zu ihm kommen. Sie sind irdisch gesinnt. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Ja, glauben wir das? Wenn wir es glauben, dann werden wir es tun. Wenn wir es nicht glauben, dann tun wir es nicht. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Das ist unsere Heimat. Ja, hier sind wir in der Fremde. Oder wollen wir uns hier bequem einrichten, dass hier unser Zuhause ist? Von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit, wo der Apostel Paulus auch als Todesleib bezeichnet, Leib der Niedrigkeit, umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit. Haben wir diese Freude, diese Erwartung, diese Hoffnung? Wenn wir hier weg sind, werden wir den Leib der Niedrigkeit fürs Erste verlassen, es sei denn, der Herr kommt vorher, dass wir gleich umgestaltet werden. Haben wir diese Hoffnung, diese Freude? Ohne sie haben wir keinen Antrieb. Ohne sie laufen wir den Trieben hinterher. Aber der Antrieb, himmlisch gesinnt sein, ist der Glaube und die Hoffnung und die Liebe. Und das sind die drei, die wir laufend hier brauchen. Vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Amen. So, wir verabschieden uns von den Zuschauern, Zuhörern. Wir wünschen Gottes Gnade, Gottes Einsicht, Gottes Liebe und Gottes Bewahren. Wiedersehen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.